Dresdner Stadtgeschichten, ein Podcast vom Dresdner Kulturmagazin. Folge 2: Die Unvollendete.
Im März 1930 befindet sich der dänische Landschaftsmaler Einar Wegener auf einer Zugfahrt. Seine Reise führt ihn von Paris nach Berlin, wo er kastriert werden soll. Die Zugfahrt strengt ihn an. Krämpfe schütteln ihn. Er gleitet in den Schlaf. Die Fahrt nach Berlin erscheint ihm unglaublich lang. Doch er versucht, sich zusammenzureißen. Lilly zuliebe. Lilly ist nicht seine Geliebte. Lilly ist die Person, die mit Einar den Körper teilt. Einar ist nicht schizophren. Er leidet seit Jahren darunter, dass der weibliche Teil in ihm immer stärker hervortritt. Zuerst war Lilly nichts weiter als ein alter Ego. Eine Kunstperson, erschaffen von Einars Frau Gerda. Dazu Christina Düring, Historikerin am Dresdner Stadtarchiv.
Der Ursprung war ja, eine Schauspielerin kam nicht zum Termin, ein Porträt musste fertig werden und Einar Wegener posiert eben in Frauenkleidern für die Beine. Erstmal als Frau. Diese Schauspielerin, die nicht zum Termin kam, platzt in die Szene herein und gibt Einar Wegener den Namen Lilly Elbe, weil er eben so weiblich aussieht. Und das ist auch quasi für Gerda Wegener die Geburt ihrer Muse quasi.
Wenn Ihnen diese Geschichte seltsam bekannt vorkommt, wundern Sie sich nicht. Das Leben des dänischen Malers, der sich einer Geschlechtsumwandlung unterzieht, wurde verfilmt. 2015 erscheint The Danish Girl. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch. Sowohl Roman als auch Verfilmung stammen aus der Feder von David Ebershoff. Unsere Erzählung ist eine andere Version der Geschichte. Einar Wegener wird 1882 in Dänemark geboren. Er ist ein zartes Kind mit langen, blonden Haaren. Im Kindergarten ist er schnell der Beste im Nähen und Stricken. Mit seinen Brüdern spielt er Zinnsoldaten und rauft sich. Aber er spielt auch gerne mit Puppen. Wegen seines femininen Erscheinungsbildes wird er oft gehänselt. Einmal setzen ihm Klassenkameraden einen Damenhut auf und lachen ihn aus. Als Jugendlicher beginnt Einar, sich für Kunst und Literatur zu interessieren. Und so beginnt er ein Studium an der Kunstakademie in Kopenhagen. Dort verliebt er sich in Gerda Gottlieb. Im Gegensatz zu Einar, der sich für Landschaftsmalerei interessiert, sieht Gerda ihre künstlerische Heimat im Art Deco. Nach der Heirat ziehen die Wegners 1912 nach Paris. Das Leben dort erlaubt Gerda und Einar, bürgerlichen Moralvorstellungen zu entfliehen. Sie genießen das unkonventionelle Leben der Bohème. In Paris findet auch jene schicksalhafte Porträtsitzung statt. Als Einar für Gerda Modell sitzt, merkt er, wie sich etwas verändert, wenn er ein Kleid und Seidenstrümpfe trägt. Während das Gemälde Gestalt annimmt, platzt die Schauspielerin in den Raum, die eigentlich Modell sitzen sollte.
Du bist viel schöner als Frau denn als Mann. Ich bin sicher, dass du in einem früheren Leben Frau gewesen bist. Es sei denn, der Natur ist ein kleiner Fehler unterlaufen.
Schon bald wird Einars Verkleidung zu mehr als einer exzentrischen Laune. Er bekommt das Gefühl, dass Lilly eine eigenständige Person ist, die Gerda in ihm heraufbeschworen hat. Lilly verkörpert den Typus der modernen, emanzipierten Frau. Sie wird essentiell für Gerdas Kunst. Die Persönlichkeiten von Einar und Lilly entfremden sich derweil immer mehr. Auf einem Ball stellen Freunde Lilly einem Grafen als Einars Schwester vor. Unter dem Namen Baroness Lilly de Courteau schäkert sie mit ihm. Als der liebeskranke Graf tags darauf vor der Tür auftaucht, öffnet ihm stattdessen Einar. Der Graf ist verblüfft, den vermeintlichen Bruder anzutreffen und wundert sich.
Das ist merkwürdig. Ich kann nicht die entfernteste Ähnlichkeit finden. Man sollte nicht denken, dass Sie und die Baroness Geschwister seien.
Solche Begegnungen soll es öfter gegeben haben. Doch keiner, der nicht eingeweiht ist, erkennt, dass es sich bei Aina und Lilly um ein und dieselbe Person handelt. Derartige Anekdoten decken sich allerdings nicht mit Berichten über Aina in der dänischen Presse. Als exzentrische Laune der Natur wird Lilly bereits 1913 in einem Zeitungsartikel thematisiert. 11 Jahre später druckt die Zeitung Kopenhagen ein Interview mit Aina Wegener. Darin spricht er über seine aufreizende Verkleidung zum Pariser Karneval. Seine Gewohnheit, sich als Mädchen zu verkleiden, ist auch seiner Familie bekannt. Aina ist mit sich selbst nicht im Reinen. Er bekommt Depressionen und hat körperliche Beschwerden. Elen Alatini, seine Vertraute und Künstlerfreundin, schreibt:
Seit einiger Zeit hatte ich mit Verwunderung festgestellt, dass Ainas Figur, sowieso bereits weiblich, mehr und mehr uneindeutig wurde. Seine Jacken schienen an der Hüfte enger zu sitzen, seine Brust trat hervor, sein wiegender Gang erinnerte an eine Konkubine, sogar seine Stimme nahm weibliche Züge an. Ich brachte ihn gar dazu, 2 Ärzte aufzusuchen. Aber der eine hielt ihn für verrückt, der andere für einen Perversen. So wurde er noch depressiver. Er bekam nun jeden Monat eine Art Unwohlsein. Und was noch seltsamer ist, seine Persönlichkeit und sein Geist verweiblichen noch stärker als sein Körper. Er ist nur glücklich als Lilly.
Die Demütigungen vor den Ärzten und anhaltende Schmerzen treiben Aina so weit, dass er sich ein Datum setzt, sein Leben zu beenden. Kurt Warnegroß ist Gynäkologe und Direktor der staatlichen Frauenklinik in Dresden. Und er wird Anfang des Jahres 1930 zu Ainas letzter Hoffnung. In Paris treffen Warnegroß und Aina zum ersten Mal aufeinander. Diese Begegnung veränderte alles.
Warnegroß war ja der erste Mensch, außer Gerda Wegener, die Person, die die Elbe ernst genommen hat. Das war ja der erste Ansprechpartner zu diesem Zeitpunkt. Und er hat nicht so wie andere Ärzte das Leiden abgetan und eine Röntgentherapie oder sonst was verordnet, sondern hat gesagt, ja okay, er versteht, was da passiert. Und sie ist auch jetzt nicht der erste Mensch, der vor ihr sitzt mit diesem Fall. Er kannte auch zu diesem Zeitpunkt schon andere Personen, vielleicht nicht in der starken Graduierung, sag ich mal, aber er kannte dieses Phänomen, dass männlich konnektierte Personen sich weiblich definieren.
Kurt Warnegroß unterzieht Lilly zunächst einer körperlichen Untersuchung. Später äußert er sich in einem Interview mit einem Journalisten:
Zu meiner Überraschung fand ich da, obgleich sie in ihrem Äußeren ausgeprägt männliche Züge hatte, dass diese Züge nur sekundärer Natur waren. In Wirklichkeit war ihre Anatomie die einer Frau. Für einen Fachmann bestand kein Zweifel, dass die Natur eine Frau hatte schaffen wollen. Und ich begriff, dass es durch einen operativen Eingriff möglich sein müsste, diese arme Frau von ihren jahrelangen Leiden zu befreien und sie dem Leben als neuen Menschen zurückzugeben.
Also überweist Warnegroß seinen Patienten zuerst nach Berlin ans Institut von Magnus Hirschfeld. Dort soll die Penisamputation vorgenommen werden. Bevor das nicht geschehen ist, kann Lilly nicht an der Frauenklinik aufgenommen werden. Magnus Hirschfeld ist ein Pionier der Sexualtherapie. Und er stellt Transpersonen, damals noch als Transvestiten bezeichnet, sogenannte Transvestitenscheine aus. Dr. Marina Lienert vom Institut der Geschichte für Medizin der TU Dresden.
In der Weimarer Republik hat es ja dann einen liberaleren Umgang damit gegeben. gerade auch in Berlin war das sehr fortschrittlich, könnte man sagen, weil dort man zum Beispiel auch einen Ausweis bekommen konnte, dass man praktisch die Erlaubnis hatte, als Mann Frauenkleider zu tragen oder umgekehrt, und ist dann von der Polizei dann nicht belangt worden.
Als einer in Hirschfelds Klinik ankommt, fühlt er sich fehl am Platz. Frauen, die wie verkleidete Männer aussehen. Und Männer, denen man anmerkt, dass sie nicht der Norm entsprechen, sitzen im Wartezimmer. Ihre Art zu sprechen, sich zu bewegen, der ganze Ort löst kalte Schauer in ihm aus. Bald darauf findet Einars Kastration statt. Nach der Operation erwacht, soll Lillis Stimme sich deutlich verändert haben. Sie klingt zum Erstaunen der Ärzte merklich höher. Auch ihre Schrift wird als deutlich weiblicher und geschwungener beschrieben. Ohne primär männliche Geschlechtsorgane kann Lilly nun an der Dresdner Frauenklinik aufgenommen werden. Die zweite Operation nimmt Kurt Warnekroß im Mai 1930 vor. Dabei sollen Lilly die Ovarien einer jungen Frau eingesetzt werden. Ziel ist eine körpereigene Produktion weiblicher Hormone. Es wird berichtet, dass Warnekroß bei Lilly verkümmerte Eierstöcke gefunden habe. Diese seien möglicherweise durch die Röntgenbestrahlung geschädigt worden. Im Nachhinein spricht Warnekroß öffentlich nicht mehr von Ovarien, sondern lediglich von Drüsen. Ein solcher Austausch des Begriffes wurde möglicherweise vorgenommen, um die Transplantation rechtlich unverfänglich klingen zu lassen. Die Entnahme der Eierstöcke einer gesunden jungen Frau, um sie einem anderen Menschen zu implantieren, war, damals wie heute, rechtlich und medizinisch fragwürdig. Warnekroß bezeichnet Lilly nach der OP als völlig normale Frau. Sie ist sehr zufrieden mit dem Verlauf des Eingriffs. Lilly vergöttert ihren Doktor. In einem Brief an Helene Alatini schreibt sie:
Mein ganzes Leben würde nicht ausreichen, um dir zu danken, dass du mich zu diesem außergewöhnlichen Mann geschickt hast. Ich verehre meinen lieben Professor W. Oft möchte ich ihm etwas sagen, aber ich komme nicht weiter, als dumm zu lächeln und zu sagen: Ja, Maître. Ich wünschte, er wäre ein Pascha oder ein Sultan, so dass ich sein Sklave sein könnte. Ich habe geträumt, dass er mich so lange operiert, bis ihm nichts mehr bleibt als mein Herz, das in seinen süßen, feinen Händen zittert.
Lilly bezeichnet Einar fortan als ihren toten Bruder. Sie distanziert sich von der Landschaftsmalerei. Am liebsten widmet sie sich nun weiblichen Hobbys wie Nähen oder der Gestaltung von Lampenschirmen. Die Kunstfigur Lilly, so wie sie von Gerda gemalt wurde, verkörperte den Prototyp der modernen Frau. Doch die private Lilly fühlt sich nach der Operation einem traditionellen Frauenbild verpflichtet. Sie betont bewusst ihre weibliche Hilflosigkeit. Lillys Neffe schreibt in seinem Tagebuch, dass sie nach der OP große Sorge hat, nicht weiblich genug auszusehen. Derartige Ängste hatten sie zuvor nie geplagt. Einige Wissenschaftler vertreten die Auffassung, dass Warnekroß Anerkennung ausschlaggebend dafür ist, ob Lilly sich weiblich genug fühlt. Tatsächlich soll sie nach der OP Dankesbriefe an ihn geschrieben haben, die zum Teil über bloße Nettigkeiten hinausgingen. Kurt Warnekroß ist eine charismatische Person. Er polarisiert. Bei Lillys Rückkehr nach Kopenhagen tauchen Gerüchte über das Verschwinden von Einar Wegener, im Dänischen Einar Wehner, auf. Niemand will mehr seine Bilder kaufen. Die Journalistin Lulu Lassen macht Lilly den Vorschlag, in einem Zeitungsinterview alles richtig zu stellen. Ende Februar 1931 erscheinen in der dänischen Zeitung Politiken drei Artikel, die zu Lillys Legendenbildung beitragen sollen. Darin wird auch über den Geschlechtswandel des Malers Einar Wegener berichtet. Die Änderung ihres Namens birgt einige Hürden. Letztlich wird ihrem Gesuch jedoch stattgegeben. Einar Wehner wird aus dem dänischen Kirchenregister gestrichen. An seine Stelle tritt Lilly Ilse Elvines, alias Lilly Elbe. Die Annullierung der Ehe mit Gerda gestaltet sich ungleich schwieriger. Im dänischen Recht gibt es zu dieser Zeit für einen solchen Fall keine Regelung. Da sich die Wegners während Lillys Verwandlung getrennt haben, drängen beide auf eine schnelle Scheidung. Gerda wendet sich mit dem Anliegen auch an den dänischen Justizminister. Dieser kann die Ehe zwar nicht annullieren, gibt aber eine Erklärung heraus, die besagt, dass eine zwischen zwei Personen des gleichen Geschlechts eingegangene Ehe nach dänischem Recht in sich selbst ungültig ist. Damit sind Gerda und Lilly wieder ungebunden. Im Juni 1931 nimmt Warne Groß eine dritte OP an Lilly vor. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt. Ein Brief, den sie vor dem Eingriff an eine Freundin schreibt, macht ihre Verehrung für Warne Groß deutlich.
Sie glauben, dass meine Operation morgen stattfinden wird. Ich dachte, ich wäre schon heute dran, aber ich traue mich nicht, ihn danach zu fragen. Er bespricht so etwas nicht mit Mädchen. Ich wünsche mir nichts mehr, als einfach in seiner Nähe sein zu dürfen. Und ich habe gar keine Angst vor den furchtbaren Schmerzen, die mich erwarten, denn wenigstens sehe ich ihn dann öfter. Und ein einziges Lächeln von ihm ist die schlimmsten Schmerzen wert.
Unklar ist, worum es sich bei dem Eingriff handelt. Manche Quellen sprechen gar von der Implantation einer Gebärmutter. Eine Anekdote, die Elaine Alatini in ihren Memoiren aufgreift, scheint dafür zu sprechen, dass Lilly, entgegen der biologischen Logik, Kinder wollte.
Eines Nachmittags, als Lilly im Park der Klinik ihre Siesta hielt, kam eine alte Frau auf sie zu und verwickelte sie in ein Gespräch. »Wie geht es Ihnen, junge Dame? Sie haben eine gesündere Gesichtsfarbe und werden sich sicher bald vollständig von der Geburt erholt haben. Und Ihr Baby? Ist es ein Junge oder ein Mädchen?«
Die dritte Operation kam für Lillys Umfeld sehr überraschend. Gerda hatte Lilly zuvor geraten, mindestens ein Jahr abzuwarten, ehe sie sich einer weiteren Operation unterzieht. Sie ahnte wohl bereits, dass Warne Groß Anwesenheit den Wunsch nach einem weiteren Eingriff befeuern würde. Die Theorie, dass die dritte OP eine Scheidenplastik war, scheint durchaus plausibel. Es ist davon die Rede, dass die dritte Operation den Vollzug der Ehe ermöglichen soll. Lilly hatte sich im Jahr zuvor in einen Mann namens Claude verliebt. Im späten Frühjahr machte er ihr in Kopenhagen einen Heiratsantrag. Lilly lehnt seinen Antrag jedoch ab. Die letzte Operation verläuft nicht wie erhofft. Es gibt Komplikationen. Lilly kommt nicht mehr zu Kräften. Zwei Monate nach dem Eingriff schreibt sie an eine Freundin:
»Meine eigene Kondition bringt mich zur Verzweiflung. Ich glaube nicht, dass es mir überhaupt besser gehen wird.«
Der Krankenschwester, die sich um Lilly kümmerte, wurde untersagt, irgendjemand über deren Gesundheitszustand in Kenntnis zu setzen. Doch schreibt Lilly einen langen Brief an ihren Bruder Holger. Die Zeit ist zu knapp, als dass Gerda noch rechtzeitig nach Deutschland hätte reisen können. Lilly Elbe stirbt im September 1931. An ihrer Seite sind nur ihr Bruder und das Klinikpersonal. Inwiefern Warnekroos dabei eine unrühmliche Rolle gespielt hat, erläutert Christina Düring.
Interessant in dem Zusammenhang ist es ja natürlich auch, er hat diese ganzen OPs gemacht und bei der letzten war er sich unsicher. Das ist ganz interessant, weil er könnte ja auch weiterhin diesen Weg gehen und sagen, ja, okay, das macht er auch einfach ohne Bedenken, aber er zögert selbst. Er lehnt die letzte OP ja erstmal ab. Vermutlich hat er schon geahnt, dass eben der Körper durch die vorherigen OPs stark geschwächt ist, beziehungsweise da immer noch quasi in einem Transformationsprozess, weil die waren ja auch kurz hintereinander weg, besteht. Nichtsdestotrotz hat er sich ja überreden lassen. Und da ist eben die Frage, hat er sich überreden lassen, weil Lili Elbe zu ihm gesagt hat, bitte tu das für mich, wir haben das andere auch geschafft. Oder war es vielleicht auch der wissenschaftliche Ehrgeiz? Das ist natürlich nicht klar zu definieren, warum er das schlussendlich getan hat. Er ist ja auch mit diesen operativen Eingriffen dann auch nach dem Tod ja stark in die Kritik geraten durch die Medien und musste sich eben auch ethisch und moralisch eine Rechenschaft unterziehen, warum er das getan hat.
Als Todesursache steht Verschiedenes im Raum. Ein altes Nierenleiden, das nach der Operation wieder aufflammte, außerdem eine Krebserkrankung oder Komplikationen durch das transplantierte Gewebe. Die Todesursache bleibt bis heute unklar. Ihre Patientenakte verbrennt wahrscheinlich bei der Bombardierung Dresdens 1945. Beerdigt wird Lili Elber auf dem Dresdner Trinitatisfriedhof. 1960 wird Lili Elbes Grab eingeebnet. Dass man ihr Grab heute wieder besuchen kann, ist David Ebershoff zu verdanken. Im Rahmen der Filmarbeiten wird es 2016 restauriert. Die Kosten dafür übernimmt die Produktionsfirma von The Danish Girl. Drei Monate nach ihrem Tod wird ihr autobiografischer Roman in Dänemark veröffentlicht. Sein Titel: Vom Mann zur Frau. Gerda lebte seit der Trennung von Lilly in Marokko. Sie und ihr Ehemann Fernando Porta planten sogar, Lilly zu adoptieren. Sobald es ihr besser ginge, wollten sie Lilly zu sich holen. Professor Thomas Kübler, Leiter des Dresdner Stadtarchivs, über Gerdas Liebe zu einer, alias Lilly.
Wir dürfen also die Gerda nie außer Acht lassen, auch wenn sie dann wieder geheiratet hat. Und also diese tiefe Freundschaft, ne, diese tiefe Akzeptanz von ihr für seinen Wunsch, ne? Denn da fällt ja auch eine ganze Weile, eine ganze Zeitspanne in dem Leben und jeder hat gelebtes Leben, wo er was nicht genutzt hat, ist ein Verlust. Und das ist in dem Augenblick für die Gerda ein sexueller Verlust. Sie hat mit ihm einfach keine sexuellen Träume, die sie sich vielleicht selber erfüllen kann. Das ist also für sie ein Verlust. Und trotzdem, nachdem sie sich so offiziell trennen, bleibt sie bei ihm. Sie bleibt diese feste Komponente.
Lilly Elbes Leben ist untrennbar mit Dresden verbunden. Ihre Geschichte berührt und wirkt auch heute noch nach.
Wir benennen als erste Stadt Deutschlands eine Straße nach Lilly Elbe. Und das ist die Straße in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum, heute zum Ort der ehemaligen Frauenklinik.
Der Fall Lilly Elbe gilt gemeinhin als erste Geschlechtsumwandlung. In Berlin wird Ende der 20er Jahre zwar mit ähnlichen Eingriffen experimentiert, aber der Umfang der Eingriffe und Lillys offensiver Umgang mit ihrer Geschichte heben den Fall deutlich hervor. Für Lilly Elbe gab es kein Vorbild. Durch das Aufzeigen des eigenen Weges wollte sie anderen Mut machen.
Sie hörten Die Unvollendete, eine Erzählung über Lilly Elbe. Aus der Reihe Dresdner Stadtgeschichten,
Ein Podcast vom Dresdner Kulturmagazin. Skript: Rebecca Klärner. Sprecherin: Kathleen Gaube. Sprecherzitate: Hanno Wukasch. O-Töne: Christina Düring, Thomas Kübler, Marina Lienert. Ton und Musik: Emanuel Uch.